war Haralds Bastelei, so ein Teil davon seht ihr hier. Und das ist jetzt inzwischen schon eigentlich 3 Jahre alt, wo ich mal gefragt werde, kommt dann gleich im Detail. Macht doch mal, dass sowas entsteht. Details gleich. Und das hat dazu geführt, dass da hinten jetzt Plexiglas, LaTeX, irgendwas blinkt. Aber das ist eine lange Geschichte. Und müsst ihr jetzt durch. Irgendwie habe ich den Eindruck, das rutscht alles runter. Aber mal gucken. Wenn es nicht tut, beschweren. Bisher habe ich mich immer so vorgestellt, ich habe mal Open Source in unserer Schule schon gemacht. Da kommen wir nachher gleich nochmal dazu. Weil ich festgestellt habe beim Erzählen von diesen ganzen Geschichten, was da jetzt gleich so passiert wird. Früher habe ich immer gesagt, ich definiere mich ein bisschen über Grafiktreiber schreiben. So X386 habe ich bei Linux am Anfang lang gemacht, weil meine Grafikkarte nicht getan hat und ich da dann ins Core-Team von X386 kam, um meine und andere Grafikkarten glücklich zu machen. Habe aber jetzt festgestellt, dass ich schon sehr viel früher so Ambitionen für alles Mögliche hatte. Deswegen gehen wir gleich da. Der allererste Computer bei uns in unserem Gymnasium, an dem ich noch ein bisschen was machen darf, sah so aus. So ein richtig diskretes Maschinchen mit, ich glaube, 3 Platinen voll TTL-ICs. Das ist ein richtig schöner, diskreter Rechner mit 16-Bit-Architektur. Hat noch echt einen Ringkernspeicher gehabt und das da war das ein Ausgabemedium, so ein richtig original Teletype von der Firma Teletype, ein Fernschreiber mit Lochstreifen, Laser und Stanzer. Der Rechner hat 6 Lüfter gehabt und Ringkernspeicher. Das Schöne dabei ist, das Schlechte dabei ist, das Ding war höllelaut, wenn das gerattert und gestampft hat und die Ventilatoren und alles, und der stand im Physiksaal und immer wenn halt Physikunterricht war, musste man das Ding ins Ausmachen. Das Schöne dabei war, er hat diesen magnetischen Ringkernspeicher, man macht den aus, die Ringchen, die behalten alle ihre Nullen und Einsen, man schaltet die nach der Schulstunde wieder an und darf weitermachen. Coole Sache, aber macht keinen richtigen Spaß und ganz komischer Assembler. Und vor 3 Jahren habe ich das erste Mal dann Bilder, ich habe immer mal geguckt, dass ich mal Bilder von unserem alten Schulcomputer finde und war nichts davon. Inzwischen hat das Internet das alles wieder, man kriegt sogar noch die Preislisten, Bestelllisten, die Software-Sachen für dieses Ding, das ist sehr beeindruckend. Kurz danach, dann in meiner 9. Klasse, gab es dann schon dieses Wunderdingens von Commodore, der allererste PET 2001. Der war unendlich leise, dieses Kassettenlaufwerk da hat weder geraschelt noch irgendwie und gepiept. Der Rest auch nicht, der Bildschirm war leise und schnell und alles, das ist total toll. Aber wenn man ihn ausgeschalten hat, dann war natürlich alles weg. So Vor- und Nachteile von moderner Technik. Und wir hatten dann auch schon, wir hatten dann 2 von diesen ersten Pads irgendwie rumstehen, damit man auch mal dann irgendwie ein Listing ausdrucken kann. Wurde auch sofort so ein Drucker mitbeschafft. Das war irgendwie, und das ist ein ziemlich beeindruckender Drucker. Hat ihn schon mal jemand gesehen? Hat jemand mit so Commodore-Zeugs angefangen? Frühe Kindheit, leuchtende Augen. Das Schöne an dem Drucker ist, erstens, er hat einen Doppeltraktor gehabt, man konnte Papier vor- und zurückdrehen. Leider könnte man das Papier nicht zurücktransportieren. Und er konnte auch nur ASCII-Text, 7-Bit-ASCII ausdrucken, mit 7x5 Pixeln. Wobei, wenn man das Handbuch ganz durchgelesen hat, hat sich dann herausgestellt, man kann ein einziges Zeichen als Sonderzeichen mit einer 7x5-Bit-Pixel-Matrix definieren, um sich zum Beispiel ein Euro-Zeichen, das damals noch keiner kannte, zu programmieren, oder ein scharfes S oder ein Ö, aber nur ein Zeichen. Das heißt, ich habe dann irgendwann angefangen, da müsste man doch ein Programm schreiben können. Man definiert sich ein Zeichen, druckt das. Der Drucker musste immer ganz rüberlaufen, weil der so eine komische Spindel hatte und ist dann über schnellen Wagenrücklauf in eine Luftpolsterung geknallt, damit es nicht so arg erschüttert. Und dann konnte man ein Grafikzeichen drucken, dann hat man das umdefiniert, also ohne Papiervorschub. Kein Papiervorschub, ging nur nicht rückwärts. Oder hat man noch ein Zeichen definiert und hat das dann in die 2. Stelle gedruckt. Und 80 Druckdurchläufe später hat man eine Zeile Grafik gehabt mit 7 Pixeln Höhe. Und damit war dieses Ding ins Grafikfähig. Total stolz. Und irgendwie, ich habe da damals so die Bytes von 0 bis 255 gedruckt. Könnt ihr euch vielleicht vorstellen. Das Blöde an diesem System ist, es gab überhaupt nichts, was Grafik war. Der Rechner konnte keine Grafik, es gab kein Internet, keine Pixelgrafik, es gab nichts zu drucken. Aber der Drucker hätte es machen können, wenn wir einen Input gehabt hätten. Meine ersten Fraktale habe ich viele Jahre später gerechnet. Da gab es dann schon richtige Epson-Drucker und 9-Nadel und 18-Nadel und irgendwas. Aber damals ist mir jetzt gekommen, weil es wird gleich um ganz viele komische Drucker geben, die zum Beispiel sowas drucken. Das war tatsächlich mein erster Druckertreiber schon, noch lange vor Grafikkarten. Für die Nachfolge von den Dingern habe ich versucht, eine Grafikkarte zu bauen, habe festgestellt, Hardware ist nicht so meins. Das hat fast funktioniert, aber war halt zu viel Analoggedöns. Deswegen haben wir dann eine Grafikkarte gekauft und haben die Dinger grafikfähig gemacht. Da war dann wieder Schrottsoftware drauf und dann habe ich dann Grafiktreiber geschrieben. Das war so dann mein erster Grafikkartentreiber in der Schule. Was ich an dem Bild noch ganz witzig fand, weil das erste einfach ganz viel aus meiner Jugend geplaudert. Warum kann ich da jetzt nichts? Also hier zurückblättern? Ja. Ich habe halt nach irgendwelchen Commodore und Pet und sowas Bildern im Internet gesucht und wo ich das dann irgendwie nochmal geguckt habe, ist mir dieses Bild aufgefallen. Und das Schöne an diesem Bild ist, dieses kleine, unscharfe, weiße Klötzchen. Das kennst du doch. Das sind die Firmenlogos von der Firma, wo unsere Schule bei der Firma Fritz in Stuttgart Computer gekauft hat. Und erst, wo ich das dachte, das sind doch von unserer Schule, ist mir aufgefallen, dass die Bilder aus dem Computermuseum, Unimuseum in Tübingen stammen. Und die tatsächlich die Computer gerettet haben. Der Computer da, der stammt nicht aus meiner Schule, sonst hätte der ein paar Löcher und Schalter extra. Die Commodore, die wir in der Schule hatten, die stehen in Stuttgart im Informatikmuseum, habe ich dann später gesehen. Das Mikrofon tut noch gut? Okay. Ja, nein, weil ich merke, dass es runtergeht, nicht, dass das dann irgendwie so weit unten ist. Erster Druckertreiber. Da kamen dann noch ein paar mehr für diese ganzen Neunnadel und sonst irgendwas. Und wo dann die Schüler C64 gekauft haben, die konnten schon richtig so Epson-Grafik und sowas. Und da habe ich dann auch ganz viele Apfelmännchen und Mantelbrotmengen und sowas da gedruckt. Als ich dann an der Uni, das stand vorne im vorderen Lebenslauf, das erste, was ich an der Uni gemacht habe, war, ich habe im ersten Semester schon einen Job gekriegt im Rechenzentrum. Und so eine der ersten Sachen war, da ist so ein Magnetband, da ist so eine Software drauf, bringt die doch mal ans Laufen mit ein paar Freunden und macht, dass das tut. Und das war das Tech-System, Tech, LaTeX und sowas von Donald Knuth. Und da haben wir das halt auf der WEX portiert, implementiert. Und das war der allererste Laserdrucker, den es an der Uni Tübingen gab. Der sieht klein und unscheinbar aus, aber ganz links sieht man den Papierkasten. Da passen 2000 Seiten Papier rein, 4 Päckchen. Der ist also so ungefähr einen guten Meter hoch und könnte, wenn die serielle Schnittstelle mit 9600 Baud schnell genug ist, 16 Seiten pro Minute drucken. Und weil es ein deutsches Produkt von der Firma Agfa ist, hat er auch nicht 300 dpi, sondern 16 Punkte pro Millimeter, was 406 dpi sind. Hat eine richtig klasse Druckqualität für Texte gehabt. Tech, LaTeX, Matheformeln. War leider erstmal nicht grafikfähig, da haben wir ein bisschen rumgebastelt, reverse-engineer Druckertreiber geschrieben und irgendwann konnte er auch richtig Grafik. Im Rahmen seiner Möglichkeiten. Und es war halt jetzt alles gekommen. Heute geht es um diesen Drucker. Dieser Drucker ist ein ganz komisches Gerät. Der steht bei der Firma Bosch, wo ich jetzt seit plus minus 10 Jahren arbeite. Genau bei der Firma Bosch Sensortec in Reutlingen. Und die machen so Sensoren für alle eure Handys und Zeugs, für alles Consumer-Elektronik. Bei Bosch werden auch die ganzen Sensoren für die Autos hergestellt, für Airbags, ESP, ABS, sonst irgendwas. Und da werden halt auch irgendwelche Siliziumscheibchen, war mal ganz, bevor es auseinandergesägt wurde, aber den kann ich ja schon mal rumgeben. Auf so Dingern werden auch Sensoren gebaut. Ich gebe mal einen. Also wenn das runterfallen lässt, ich habe es gerade gezeigt, dann macht es klirr und geht kaputt. Ist immer noch ein Einkristall. Also wirklich alles Siliziumatome hier schön angeordnet. Und da kam dann ein Kollege mal auf mich zu, die machen, also so sieht so ein Siliziumwafer in Urform aus, 20 cm Durchmesser, metallgrau, und die werden halt, so eine ganz große Stange, wird in Scheibchen geschnitten und dann wird es ganz oft bedampft und so Zeugs gemacht für irgendwelche Chips. Die Chips brauchen Beinchen, dass ihr dann hier so ein bisschen sehen könnt, und früher waren so Beinchen irgendwie außen an den ICs und an so Metallträdchen. Modernerweise wird es zum Teil in, muss mal gucken, da kommt doch sicherlich ein Bild, ja, in so kleine Zinnkügelchen unten drunter gemacht. Geht es noch größer? Ja, das. Und diese Zinnkügelchen unten drunter nennen sich BGA, Ball Grid Array. Und das ist halt, da kann man die ganze Fläche von dem IC, da dürft ihr auch mal hier drauf gucken, da liegt so, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Ein Teil ist der Chip, an dem ich seit 10 Jahren arbeite, für Softwaretreiber und sowas. Und da sind die angekommen und haben gesagt, wir haben einen Drucker, nämlich den hier, der kann so einen einzelnen Wafer mal Zinnkügelchen auf einen einzelnen Chip machen, dass wir nicht warten müssen, bis aus der Serienfertigung in China das Ding nach nochmal 6 Wochen mit Beinchen kommt, um es auszuprobieren. Und der Drucker, den kann man in verschiedenen großen Zinnkügelchen und verschiedenen Auflösungen machen. Und in höheren Auflösungen tut das nicht so richtig gut. Und die wollten dann was haben, dass man mal JPEGs oder PNG-Testbilder, Testauflösungen da drucken kann mit Linien mit bestimmtem Abstand und sowas. Dürfte mal durchgeben. Also das ist relativ robust, weil im Rahmen. Und mach doch mal, dass wir da so Testbilder machen können und rauskriegen können, wie der Drucker besser geht, um das zu kalibrieren und zu machen und irgendwie. Da ist eine Ull unten drunter, die Folien gibt es dann auch irgendwie auf dem Netz. Und wenn ich jetzt hier den richtigen Browser finde, da gibt es so ein schönes kleines, also von der Firma, die wirklich diese Drucker in Anführungszeichen herstellt, ist eine Firma, die Spezialmaschinen macht, ups, für alle möglichen Tests. Das waren früher wohl mal Geräte, habe ich mir sagen lassen, die Festplatten, Prototypen testen, messen, kalibrieren, also für so hochauflösende Festplattensachen. Ups, wo bin ich jetzt da? Ah, ich habe doch eine Maus. Mit Maus geht es besser. Yep. Und das Schöne ist, also das Druckerchen, da legt man da den Wafer rein, Deckel zu und irgendwie bedient das mit irgendwie, keine Ahnung was, kommen wir gleich dazu. Und da ist ein schönes kleines Mini-Video, wo man sehen kann, wie das geht. Hier oben wird mit Video beobachtet, das ist der Druckkopf, also so ähnlich wie ein Tintenstrahldrucker. Und der hat so eine kleine Metalldüse, da kommt dann ein einzelnes Zinnkügelchen. Man muss dann immer die Zinnkügelchen in genau der richtigen Größe da reinschütten aus einem kleinen Döschen. Die werden per Druckluft durch so eine kleine Kapillardüse nach unten geschossen. Und während das läuft, sieht man von oben diesen roten Strahl, wird diese Zinnkugel aufgeschmolzen mit einem Infrarotlaser, dass sie dann im Flug flüssig wird, dann darunter gepustet und unten ist der Wafer. Und der Wafer muss mit Gold bedampft sein. Das ist das, was die kleinen Nupsis hier unten symbolisieren sollen. Immer wenn ich die Maus bewege, ist leider der Browser. Das ist dann, da muss Gold sein, weil dieses Zinnzeug nur auf Gold hält. Also wenn man das versucht, auf Silizium oder irgendwas anderes zu machen oder sonst irgendwelche Substratschichten, das wird meistens dann isoliert mit Siliziumdioxid, mit Glas, da wird einfach ein bisschen oxidiert. Da hält Zinn nicht. Wer schon mal gelötet hat, merkt, Zinn hält dann ganz wenig Sachen wegen hoher Oberflächenspannung. Und das ist halt jetzt eine echte Siliziumscheibe, die mit Gold bedampft wurde. Nicht nur für diesen Test, weil immer wenn in so einer Produktion irgendwas gemacht wird, muss jeder Prozessschritt, ob jetzt bedampfen, ätzen, machen, wieder einzeln mal geprüft und kalibriert werden. Und die Wafer sind halt übrig geblieben, wo sie diese Goldbedampfung getestet haben, ob die gleichmäßig homogen sonst was ist. Die hebt man alle auch auf und kann die dann zum Beispiel wieder nutzen, wenn man jetzt so einen Drucker, der eine goldbedampfte Oberfläche braucht, um den Drucker zu testen. Das ist wieder Recycling von Abfall und anderen Gedöns und von wertvollen Metallen. Also das ist dieser Drucker. Und da sind sie angekommen, mach doch mal, dass man das machen kann. Da ist ein Kollege hingewandert in diesen sogenannten Musterbau. Oh. Und ja, dann gesagt, ja, was ist denn das für ein Input? Ja, da haben sie so irgendwelche Beispieldateien, das dann irgendwie das so irgendwie geht in diesen. Wir sind nicht bei der Shell-Sprechstunde, wir sind gerade beim Wafer. Ja, dann gib mir doch mal ein Beispiel. Das Beispiel, das Sie dann angebracht haben, war irgendwas. Das ist der Input. Geht es von der Schriftgröße her, ganz hinten? Also, man muss gar nichts. Wenn man das ein bisschen anguckt und einfach schaut, wenn man das so über ein Bild. Wenn es mal ASCII ist, gucke ich mir das an und dann steht irgendwie Circle und nochmal Circle. Ich blätter da jetzt gerade so durch und wenn ich das dann schnell genug macht, dann stellt er fest, zum Beispiel, also hier ändert sich die Zahl und da ändert sich ganz schnell, da ist ein bisschen langsamer, da oben ändert sich noch was. Und dann muss man halt mal gucken, verstehen, was das jetzt ist, was die hier machen, Ctrl-G. Die Endung DXF, die hatte ich auch in meiner Schulzeit schon mal gesehen, DXF steht für Drawing Exchange Format von AutoCAD. Das ist eine AutoCAD-Datei. Und was die dann machen bei diesem Drucker ist, die wollen eine AutoCAD-Datei, die an irgendwelchen Koordinaten einen Kreis malt, wie groß der Kreis ist, spielt keine Rolle. An dieser Koordinate wird dann so ein Zinnkügelchen hingeschossen. Das heißt, Aufgabe ist eigentlich nur, die nehmen jetzt einen PNG-File zum Beispiel, malen Linien in bestimmten Abständen oder Drehungen und sowas und mach mal, dass da so ein AutoCAD-File rauskommt, da wo Pixel sind. How hard can it be? Und darüber können wir uns dann morgen unterhalten. Also das ist, ich kann nicht nur Shell-Skript, aber ich kann mit so Tools umgehen. Und die Lösung war dann halt wieder, das kann man doch mit so einem einem Kommando Einzeller machen. Ich will es jetzt nicht im Einzelnen erklären, aber letztendlich, es ist ein Zweizeiler. Ist ein bisschen gelogen, weil ich unten noch ein bisschen skalieren muss, gehe ich hier oben einmal her und lese mit irgendwelchen, Dankeschön, wir können auch hinten sammeln und lese da, den können wir mal gucken. Also oben wird mal eingelesen, wie viele Pixel in X- und Y-Zeile sind. Dazu muss man die NetPBM-Tools, PNG, PNM, da gibt es so eine ganze Serie von Grafiktools, die mit Bildchen alles Mögliche tolle machen können, auch richtig Bildverwaltung in Pipes. Das ist, also wenn ihr im Internet guckt, eine Linksseite wäre mal interessant, NetPBM ist das Stichwort. Und die können viele tolle Sachen, die können Konvertierungen machen in Farbtiefe 1 und nach PBM, das ist dann die allgemeinen Varianten von ihrer Dateiformat. PGM sind Grauwertsachen und PBM sind Bitmap-Formate. Die können also Vollfarben, Grauwerte sind 8-Bit und PBM ist nur noch 1-Bit. Und was ist da auch, das normale Dateiformat ist immer in den oberen zwei Zeilen, das kann man vielleicht einmal zeigen, in den oberen zwei oder drei Zeilen, da steht immer irgendwie drin, was das jetzt für eine Datei war, wenn ich irgendein PNG, da steht nichts. Das sollte man vielleicht einmal gesehen haben. Hier gibt es Wafers in Hülle und Fülle. Man nehme irgendein Bildchen, das zum Beispiel so ein Tux ist. So. Und was war das gerade? Ein PNG. Ja. Dann machen wir ein PNG to PNM, so das allgemeine Irgendwas-Format. Und was da rauskommt, das geht jetzt immer in den Pipe, deswegen am besten mal nach Less reintun. Und dann steht in den ersten drei Zeilen, in der ersten Zeile steht immer drin, was das für ein Format ist. P5 kann man irgendwo nachlesen. Dann steht in der zweiten Zeile drin, wie viel X und Y Pixel das sind. Und dann steht drin, das ist nur ein Farbkanal und der hat immer Maximalwerte von 0 bis 205, also 255 ist der Maximalwert. Und jetzt muss ich gerade mal spicken gehen in meinem tollen Skript, weil ich die auch nicht alle im Kopf habe. PNM to RAW. PNM No Raw, also da kann man jetzt alles Mögliche mit machen. Und diesen PNM war das To No Raw? PNM No Raw. Und wenn ich jetzt Pech habe, bin ich auf dem falschen Rechner. Nee, gibt's. Weil die manche Kommandos mal umbenannt haben, dann sieht es plötzlich so aus. Jetzt ist es das Format P2 statt P5 geworden. Die anderen beiden Sachen sind gleich. Und P2 heißt, das ist das gleiche, was wir vorhatten, aber in ASCII. Wenn man das nochmal anguckt, im ersten Fall war das der hier. Sieht ein bisschen ungewohnt aus, aber das 377 und so reverse hinterlegt ist, das ist Oktal 377, das ist Dezimal 255. Einfach in Binärformat kommt da das ganze Bild daher. So liest sich das ein bisschen leichter. Und jetzt kann man die anderen beiden auch nochmal einfügen, die da waren. Das ist PNM. Ups. Halt, mein Bild. Eins. Zwei. Wo ist meine Grafik? PNM. Achso, ich darf nicht klicken. Da, PNM macht da wieder eins draus. Mal gucken, ob das schon reicht. Weiß ich nicht. Da fällt ein Leerzeichen. Ja, das hat eigentlich schon ganz gut geklappt. Der hat jetzt die Farbtiefe 1 draus gemacht und weil es nur noch ein Bit pro Pixel ist, steht hier oben keine dritte Zeile mehr, weil ist ja noch ein Bit pro Pixel. Und das sind jetzt, das hier ist eine Zeile, was man hier sieht, immer abgehackt, damit es nicht so lang ist und auf eine Lochkarte passt. Das müssten insgesamt 460 Nullen sein, die Auflösung von einer Zeile. Und wenn man dann ein Stück runterscrollt, dann sieht man da irgendwann auch die Einsen dann irgendwie kommen. Das macht er bis hierhin und jetzt kann man die in Zeilen wieder zusammenfassen und im Prinzip gucken, machen, tun. Hier kommen die X-Size in die Größe. Also erst schmeißt man TASD alle Zeilenenden weg, komplett. Ich brauche keine Zeilenenden und gucke mir das wieder an. Jetzt ist es ein monsterlanger Nullen- und Einsenstrom, wo dann so langsam immer wieder mal ein paar schwarze Pixel, die Einsen kommen. Und dazu brauche ich dann CBS irgendwas. Kann man denn dem DD sagen, die Conversion Buffer Size sind die 460 Charakter und dann kann man die Conversion bitte mach unblock draus. Gibt's für alles One-Pages, das ist ein Unix-Tool, das wirklich schon 60 rauskam. Jetzt hat er immer genau 460 Zeichen dazu gemacht, das ist auch nicht richtig gut sichtbar, aber wenn ich jetzt hergehe, meine Schrift sehr klein mache, mal gucken, ob das schon reicht. Totally untested, ah, es reicht fast. Dann sieht man schon ein bisschen, aber ich glaube, es geht noch als kleiner unreadable. Ah, best, Judy. Mist. Dann mal einfach den Terminal ein bisschen breiter, dann klappt das voll. Mal das gleiche nochmal. Das war ASCII-Art, wie man das früher auf den Drucker auch ausgedruckt hat, damals in den 70er, 80er, sonst irgendwas. Da kommen jetzt tatsächlich Zeilen. Da oben habe ich noch die erste Zeile, muss ich noch wegschmeißen mit den Auflösungen. Aber das hat schon im Prinzip ganz gut geklappt. Einfach um mal so eine Idee zu kriegen. Jetzt gehen wir wieder mit auf. Ach, können wir das mal auf irgendwie etwas größer und lesbarer machen? Blups. Ugh. Man sollte das richtige Terminal erwischen. Und das hier beim Window Manager muss ich leider an den Knopf, der drüber rankommt, dass es vollscreen wird. Yes. So. Und was man dann machen kann, ist da noch ein Cut-N. Wunderschöne alte Unix-Tools. Der macht da Zeilennummern davor. So, in less. Das ist die Zeile 1 mit den ersten 460 und die Zeile 2. Das sind die Y-Koordinaten von den ganzen Sachen. Das ist genau das, was jetzt hier passiert. Das SED, TR, irgendwie hat die Zeilen gemacht. Mit DD sorge ich dafür, dass genau richtig, nämlich immer X-Size, Nullen und Einsen sind dann abgehackt. Und das Cut-N macht die Y-Koordinaten hin und dann werden die Zeilen reingelesen. Hier wird in der Schleife dann die Y-Koordinate und der String mit den ganzen Nullen und Einsen. Dann passiert im Prinzip das Gleiche nochmal. Dann werden die Nullen und Einsen auseinandergehackt und Zeilenenden und irgendwas. Und wieder Cut-N, dann steht vor jeder einzelnen 0 oder 1 drin, du bist Zeichen Nummer 1, 2, 3 bis 500 irgendwas in der Zeile. Und da suche ich mir dann genau die Zeilen raus, wo eine 1 hinten dran steht, weil das sind die schwarzen Pixel. Die Einsen kann ich wegschmeißen, dann kriege ich eine Liste mit Nullen und also mit X- und Y-Koordinaten von den ganzen Sachen. Und so, da ist jetzt auch irgendwas verrutscht. Und achso, da kann man hier. Und das macht dann, das geht in AWK rein und das AWK macht diese ganzen Beispielzeilen, das Circle-Zeug, was ich aus der Demo-Datei gekriegt habe. Da steht vorne ein ziemlich langer Header drin. Der wird 1:1 ausgegeben. Man kann mal zeigen, wie das am Schluss aussieht. Blups. Bin ich hier, genau. Und dann nennt sich das Make Wafer. Oben ist noch ein bisschen Krimskrams dran, damit man schön auf der Kommandozeile sich ein paar Auflösungen anderer Sachen machen kann und Vordefinitionen. Für Pitch ist der Abstand von den Kügelchen, je nachdem mit 0,6 mm, das waren die groben, die da durchgegangen sind, die relativ gut gehen. Da braucht man dann Kügelchen mit einem Radius von 0,15 mm und wenn es kleiner wird, dass man so Parameter schon ein bisschen vordefinieren kann. Und dann ist genau dieses ganze Zeug für die Koordinaten von den Einsen und Nullen ausgeben. Und ups. Und im Prinzip gehen wir nachher, ich gebe von der Originaldatei, die ich als Demo gegeben habe, die ersten 1819 Zeilen einfach mal aus. Da ist der Header drin. Und dann kommen diese ganzen vielen Circle, 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 irgendwas. Und weil ich die Wafer das Original nicht immer mitgeben möchte, habe ich die einfach hier so binär reingefusselt, komprimiert und gemacht. Und das AWK macht dann nur die Skalierung, dass das auf die richtigen, also die Koordinaten in Integer, dass die dann genau auf diese 20 cm drauf passen. Und wenn das alles klappt, wurde mir dann schon gesagt, da gibt es, also Inkscape ist ein ganz tolles Tool und in Inkscape kann man so eine DXF-Datei, das ist jetzt wirklich eine von den DXF-Dateien, öffnen und gucken, ob das so ungefähr geht. Das war das Kriterium. Jetzt, wie könnte ich da wieder reinzoomen? Oh, ich habe es doch vorher ausprobiert. Nur scrollen? Nein, Control scrollen. Ja. Und da kann man dann so ein bisschen gucken, ah, ist die DXF-Datei überhaupt gut? Wenn man es ganz falsch macht, dann beschwert sich Inkscape ein bisschen und meckert. Hier scrollt das und da sieht man halt, also Inkscape guckt sich natürlich die AutoCAD-Datei und macht da die Kreisline, aber das sind immer die Koordinaten, macht da mal so einen Zinnklecks hin. Und wenn das da einigermaßen geht, dann habe ich denen eben gesagt, oh, ich habe da was generiert und probier doch mal. Und es ist dann bei der ersten, haben wir erstmal nur ein Outline gemacht, weil das braucht natürlich Zeit und Zinnkügelchen und irgendwas. Und es ist rausgekommen, es hat funktioniert. Und dann haben wir noch ein paar bisschen Feintuning gemacht und dann war dann eben, dann mussten wir das ja noch mal testen. Ich habe doch gerade zwei davon. Ist der zweite noch im Umlauf? Ach. Und dann haben wir dann natürlich den etwas schöneren gemacht. Also das ist tatsächlich nur das Original Tux-Logo aus dem Internet geholt mit PNG und sonst irgendwas. Und da hatte ich zwei so goldene Pinguinorten irgendwas und dachte, das hat geklappt. Die waren happy, haben dann anfangen können, ihre Tests und sonst was machen. Gerade nochmal auf die Folien gucken. Also das war dann so hurra Beweisfoto. Um den Rahmen kümmern wir uns gleich. Und dann ging es darum, das mit höherer Auflösung und kleineren Kügelchen zu machen. Und hier nach zwei Jahren Kalibrierarbeit, das klappt inzwischen manchmal ganz gut, aber man sieht immer noch, die tanzen aus der Reihe, das müsste jetzt alles schön in X- und Y-Richtung sein, die dürfen sich nicht berühren. Das ist hier, überall sieht man Kurzschlüsse und Sachen und das sind jetzt 470 µ Abstände. Das ist noch nicht fein genug für die Chips, die sie eigentlich machen wollen. Tut noch nicht so richtig gut, aber das ist, was jetzt gerade nach über zwei Jahren Arbeit. Und so mal drauf gucken. Wenn die Auflösung kleiner wird, bei dem groben Zeug ging das nicht, dann kann man anfangen auch Grauwerte drucken, so ein bisschen. Also wie man das früher mit dem Nadeldrucker gemacht hat. Ja? Das ist zwar immer noch ein bisschen grob, aber wenn er den jetzt neigt, dann merkt er, dass auch jede Zeile anders aussieht. Das ist einfach nicht so ebenmäßig, gleichmäßig und irgendwie, und das sieht man auch, dass das nicht gut ist. Die Arbeit geht weiter und ich werde sicher irgendwann mal noch einen weiteren Proof of viel höhere Auflösung und tollere Qualität und irgendwas kriegen, hoffe ich mal. Damit war der Teil eigentlich, also die, wie gesagt, die waren glücklich, sie haben ihr Tool, können das bedienen, den Shell-Skript. Mein Problem war dann, jetzt hatte ich den Wafer und die werden normalerweise in der Elegant-Version, kriegt man, also die kommen in irgendeiner schwarzen Kiste daher mit ganz viel Schaumstoff und sowas. Wenn man es sehr edel überreicht kriegt, dann kriegt man so eine Demo-Box mit irgendwie, aber da sieht man auch wenig, da fühlt sich der Tux nicht so richtig wohl. War jetzt die Frage, wie kriege ich da einen schönen Rahmen drumherum, und dann werde ich überlegen, Holzrahmen hätten wir ja machen können irgendwie, aber dann im Holzrahmen kann ich das nicht umdrehen und sagen, so sieht Silizium in seiner schönsten Rohform aus für die kleinen Teilchen. Also überlegen, dachte ich erst, na, Sechseck ist was Schönes und irgendwie. Aber wenn man Sechsecke gemacht und die dann versucht anzureihen und mehrere davon, weil dann ist da wieder viel Materialverschnitt drin, kann man zwar anreihen, aber das braucht viel Platz. Und runde Ecken soll es haben, weil dieses Plexiglaszeug, wenn man es dann schneidet, fräst, irgendwas, das hat sehr scharfe Kanten. Und dann habe ich irgendwas gesucht, dann habe ich beschlossen, Achteck. Erst war noch ein Dreieck, aber das Dreieck braucht so monster viel Plexiglas rum, das ist alles nicht schön. Dann habe ich ein Tool gesucht, was dann ein schönes Achteck malen kann mit runden Ecken. Ich bin kein so ein Cut-Mensch, aber mein Tool aus früher Kindheit an der Uni ist immer noch X-Fig. Auch kann man Sachen auf einem Raster klicken und dem kann man sagen, mach ein Achteck und mach runde Ecken. Das geht alles ganz toll. Ich kann ein Achteck mit runden, oder ich kann Ecken abrunden. Und ich kann alles so snap-in auf einem normalen kartesischen, also quadratischen Gitter machen. Aber dann wollte ich in jede Ecke eine Schraube reinhaben. Und die Schrauben hier, also die passen nicht auf ein kartesisches Gitter. Das sind wieder krumme Werte. Da muss man anfangen basteln und Kreise zeichnen und mit der Maus klicken, dass das genau ist. Wenn man das nicht genau genug macht, dann hat man wieder das Problem, dass wenn man da jetzt also den vorderen und den hinteren, das sind insgesamt drei Scheiben Plexiglas, ja, vorne, hinten und in der Mitte so ein Loch rausgeschnippelt, damit der Wafer da reinpasst. Und naja, ein bisschen rumgemacht, und da hat dann ein Freund in Tübingen, also erst war der Beschluss, ich will das in Plexiglas haben, weil er hier in der Schule auch schon mal mit rumgespielt und sieht ja toll aus und irgendwie. Und wie es Glück so spielt, haben wir schon ziemlich lange ein Hackerspace, da nennt sich FabLab in Tübingen. Und da habe ich mal, die haben einen Lasercutter, das ist diese Kiste hier, mit einem schönen starken Laser, wo so alles mögliche Holz und eben auch diese Plexiglasplatten schnibbeln kann. Innen ist das Ding A0, 1,40 Meter auf 70 Zentimeter kann man da Zeug reinlegen, das heißt, da hat ziemlich was Platz. Ja, und dann hieß es halt, ja, da brauchst du jetzt irgendwie eine Plexiglasplatte. Gibt ganz viel so Glaszeugs. Nächstes Bild ist. Ah. Und Wie ich dann aber lernen muss, und die haben gesagt, es muss Plexiglas sein, weil PVC zum Beispiel, Polyvinylchlorid, da ist das Chlor drin, wenn man das dann mit dem Lasercutter bearbeitet, da kommt Chlorgas und Salzsäure raus. Das stinkt bestialisch und da ist zwar mit Abzug und Abluft, das wollen sie aber nicht haben. Es gibt auch noch Polycarbonat. Das ist, kriegt man auch im Baumarkt so als Glasplatten. Das Polycarbonat, das schmilzt und verkokelt und wird ganz hässlich und klebt auch wieder zusammen. Das tut, also alles geht nicht, es muss Plexiglas sein, wobei ich dann lernen musste, Plexiglas ist ein Markenname der Dr. Röhm AG in Darmstadt. Das ist so wie Tempo, Uhu, irgendwas. Also Plexiglas ist nicht ein Material, sondern wirklich ein Produkt. Das Original ist Acrylglas oder chemisch PMMA, Polymethyl, irgendwas. PMMA, Acrylglas, Plexiglas, muss es sein. Dann habe ich eben auf eBay, so von mehreren Firmen, dann versucht, Plexiglas zu bestellen. Ich hätte es gern, der Wafer selber ist genau 1 mm dick, dann war so die Idee, die mittlere Scheibe, die könnte ja 1 mm dick sein und die äußeren dürfen auch dünn sein. 1 mm Plexiglas kriegt man gar nirgends her. Wenn es angeboten wird, ist es entweder kein Plexiglas oder es kommt aus China und steht dann im Datenblatt schon dabei, ich bin aber 1,6 mm dick. Dann brauche ich es auch nicht aus China bestellen, dann kann ich gleich 2 mm nehmen. Ich habe da bei mehreren Firmen so Zeugs bestellt. Eine hat sogar mit Antireflexbeschichtung das geliefert. Ich habe gesagt, okay, die vordere Platte Antireflex, damit es weniger spiegelt, wenn ich das in mein Büro hänge. Die hinteren beiden ist das ja egal. Dann kamen da insgesamt 4 Platten, schön verpackt. Und dann habe ich da gefragt, ja, und welche von den Platten ist jetzt die Platte mit Antireflex? Ja, das merken Sie dann, wenn Sie die Schutzfolien abziehen. Also die Dinger kommen alle immer mit so einer blauen oder sonst irgendwas Schutzfolie. Weil wenn man die nicht hat, Demo, das ist die allerersten Schnittversuche haben wir mit irgendeinem Plexiglas-Poster, irgendwas, die rumlag. Hier an den Rändern seht ihr jetzt überall, was passiert. Das war halt schon, da ist keine Schutzfolie drauf, da wird das Plexiglas an der Schnittkante abgedampft. Das sind lauter so Wölkchen. Das ist das Zeug, was abdampft und sich sofort wieder draufsetzt. Das müssen wir euch bei dem... Der ganz dünne läuft noch durch, der gedifferte, da seht ihr das auch. Da ist der Rahmen alles gar nicht so richtig schön, weil ich habe kein frisches Plexiglas mehr. Und wenn man die Schutzfolie abzieht, dann wird es so dreckig, man kriegt das nicht gereinigt. Ja, das ist ja irgendwie blöd, ja, dann schicken sie es halt zurück. Beim zweiten stand dann irgendwie, kam sowas mit so einer blauen Folie. Und in den Bildern sieht man dann immer da Plexiglas draufstehen, ganz groß und Dr. Röhm agiert irgendwas. Und da kam bloß so ein Quadratmeter blaues Dingens ohne Aufdruck. Ja, bei dem Shop stand drin irgendwie Original, Dr. Röhm, keine Ahnung. Und habe ich da wieder angerufen und gesagt, ist das wirklich Plexiglas? Da steht gar nichts drauf. Ja, natürlich steht da Plexiglas. Nein, da steht es nicht. Ich habe denen ein Handybild schicken müssen von so einer blauen Platte ohne Aufdruck. Oh, dann tut uns das leid. Dann haben wir ihnen die falsche Platte geschickt. Dann schicken sie die wieder zurück und kriegen sie eine neue, gar kein Problem. Also eine Platte im Quadratmeter kostet 30, 40 Euro, das ist nicht so die Welt. Ich habe die wieder zurückgeschickt. 2 Tage später ruft der Geschäftsführer wieder an. Sie hätten ein kleines Problem. Also sie hatten ja Plexiglasplatten und haben eine neue Lieferung gekriegt. Und da ist leider, Lehrling, keine Ahnung, der Gabelstaplerfahrer ist gegen den Stapel Plexiglas und sie haben jetzt 1 Kubikmeter Bruch. Sie haben kein Plexiglas mehr. Also ich müsste jetzt wieder ein paar Wochen warten und lass bleiben. Und es war dann tatsächlich von 4 Lieferungen war nur überhaupt eine, die dann tatsächlich blau und irgendwie beschriftet und damit ich die ersten Rahmen machen konnte. Also, wenn ihr sowas mal Lasercutter macht, macht einen Probeschnitt oder fragt 5-mal nach, ob es auch wirklich Acrylglas ist. Bei einem von den Händlern, warum habe ich da nochmal nachgefragt? Weiß ich gar nicht. Da war auch irgendwas ein bisschen unklar an der Lieferung. Da dachte ich, ich frage lieber nach, weil da stand da auch nichts drauf. Die haben 6-mal auf ihrem eBay-Shop Acrylglas, PBMA, Acrylglas, Plexiglas. Und unten war noch eine kleine Technikbox und ein einziges Mal stand Polycarbonat. Was hat wohl gestimmt? Ja, also das ist... Oder im Baumarkt gehen und wirklich, die wissen dann auch, wovon man redet. Also bei manchen Baumärkten kann man wirklich 2x3 Meter, die originalgroßen Platten sind 2x3 Meter, die schneiden einem das zu, wie man es braucht. Das Dumme ist, die ziehen es aus ihrem Holzregal raus, schmeißen es auf die Kreissäge drauf und dann ist meistens hat es Kratzer drin und die Schutzfolie ist schwierig. Aber Plexiglas. Und wenn man das einmal hat, dann kann man ganz toll, achso, und da braucht man noch eine Form. Und da hat dann der Freund, der das Ding ins da kann und mir eine Lasercutter-Einführung gegeben hat, Jetzt brauche ich ja dieses 3D-Grafik-Dingens. Achso, das ist schon der nächste Schritt eigentlich. Und da habe ich gesagt, ja, sowas macht man natürlich mit OpenSCAD. OpenSCAD ist so ein Tool, wo manche 3D-Drucker-Leute auch machen. Da klickt man nicht mit der Maus irgendwelche Sachen, sondern was man links sieht, man programmiert das in Anführungszeichen alles und sagt wirklich mit ziemlich einfachen Kommandos, das wird ein Achteck, der Wafer hat 800 mm, das heißt der Radius ist 200 mm, der Radius ist 200 mm durch 2. Der äußere Radius, was war Auto, erinnere, fragt mich. Also ein Kram und dann kann man irgendwie so eine Vorschleife über seine acht Ecken laufen lassen und kann zum Beispiel da immer um 360 durch N rotieren und machen und kriegt dann die Löcher wirklich mathematisch berechnet an den richtigen Stellen und muss nicht so Maus schubsen, klicken, Raster, irgendwas. Und man kann dann auch da jederzeit hergehen und sagen, ich hätte gerne mal ein Siebeneck und drückt auf, glaube F5 und das aktuellen. Also richtig klasse Sache, wenn man das mal kann. Und da hat man so diese Demo-Datei mit einem, das hat er mal kurz hingeschrieben und ein kleines bisschen geändert und das ist jetzt die Frontplatte, die Mittelplatte, da wird dann irgendwo nochmal der innere Radius weg subtrahiert. Das ist eine ziemlich coole Sache, aber wie gesagt, die meisten machen damit eigentlich 3D. Kann dann wirklich, das ist ein bisschen overengineert für das, was ich gebraucht habe, aber war genau das Richtige, weil es einfach super präzise ist, genau was ich haben will. Und mein Plan war halt einfach, ich tue mir mal sowas von Hand basteln. Ich mache mir erstmal so ein Loch für eine 2-Euro-Münze und guck mal, wenn ich den Laser schnipple, wie das mit so 2-Euro-Münze klappt. Wenn man seine Geräte kennt, dann weiß man aber, dass der Laser genau 0,19 mm Material abfräst. Das heißt, links und rechts von meiner Schnittkante muss ich 0,095 links und rechts halten. Und je nachdem, ob ich die innere oder äußere Kante mache, macht man das dann mal als Inner und Outer, das ist da alles schon irgendwie mit drin, so ähnlich auch wie so mit Würstchendruckern, wo man dann ein Innenmaß oder Außenmaß haben möchte und wissen muss, wie viel Plastik kommt da hin. Das ist coole Technik. Wenn ihr sowas halbwegs präzise machen wollt, dann das richtige Ding. Der hat es dann auf den Lasercutter geschmiert, da machen wir alle drei. Die aufeinander gelegt, die Löchlein sind für M3-Schrauben, die haben perfekt reingepasst. Und also das erste war eben hier mit Wölkchen und sonst noch irgendwas, tolle Sache. Und das hat auch super geklappt und damit sind dann für die ersten zwei Exemplare die Rahmen gemacht worden. Oh, wir liegen gut in der Zeit. Und wenn man das dann macht, dann muss man aus dem mittleren Plexiglas halt da noch so das rausschnibbeln, wo dann der Wafer rein muss. Wenn man es ganz genau anguckt, die Wafer haben unten einen ganz kleinen Lupsi dran, weil das ja immer noch so ein Einkristall ist und ganz wichtig ist, wie die Kristallrichtungen orientiert sind, auch für die Maschinen, die das bearbeiten. Und deswegen hat da so ein kleinen Lupsi und deswegen ist auch hier so einer drin. Wo jetzt in dem, ja, sieht man nicht, aber da ist jetzt im inneren Rahmen was drin, dass ich das auch nicht drehen kann und dann alles immer schön genauso bleibt, wie das sich hingehört. Ach, das sind die Billigexemplare. Auf jeden Fall kommt da halt dann hier, schnippelt man was raus, Rahmen ist fertig, noch ein bisschen schöne Metallschräubchen reinmachen und sowas, ein bisschen Senkkopf versenken, da bleibt Plexiglas übrig. Das geht ja nun gar nicht, dass da was übrig bleibt. Und da war dann so die Idee, das war, ist alles so innerhalb von ein, zwei Wochen passiert, wo ich endlich den Wafer gekriegt habe, habe ich dringend irgendwie dann eben meinen Rahmen gebraucht, dass ich das mal aufhänge. Es hängt jetzt seit 2 Jahren leider nicht im Büro, weil ich immer noch Vorträge drüber halte, wie schön das alles war. Aber da war noch Plexiglas übrig und da war dann gerade ein paar Wochen später die Contact-Tagung 2020 in Corona-Zeiten. Und diese Contechter, oder war bei 21? Nee, wir haben 2020 die weltgrößte Tech-Tagung von Tech-Entwicklern gemacht mit 12 Leuten. Haben uns damals erst in der Nähe von Prag getroffen, wo gerade in Prag dann im September ein Hotspot ausgebrochen ist und die ganze Stadt Prag als rote Zone bezeichnet wurde. Wir waren 500 Meter außerhalb der Prager Stadtgrenze. Und es ist keiner von uns 12 krank geworden, weder vom Hinfahrt noch Rückfahrt und sowas, ist alle gut gegangen. Und für die Leute, die das organisiert haben, da ich dann dachte, da schnibbelst du noch so ein bisschen Plexiglas und Contact-Logo und sowas, das ist das, how hard can it be? Da ist ein bisschen abgebrochen bei der letzten Tagung bei Chemnitz, muss ich mal einen neuen machen. Und das ist dann nochmal, jetzt weiß ich ja, wie der Lasercutter funktioniert, da habe ich so eine Beispieldatei gekriegt, kann ja nicht so richtig kompliziert sein und habe dann mit Tech dieses Logo gesetzt und habe dann mit diesem Grafikzeugs da noch so Beinchen drunter gemalt, dass man das irgendwie machen kann. Und dachte, was sieht eigentlich ganz hübsch aus. Und das kann man jetzt irgendwie so, wenn ich den passenden erwischt habe, ah, das ist zu dünn. Ah, da gibt es dann den Plexiglas, können Sie aufstellen. Aber ist ein bisschen schmucklos und schon in meiner Schulzeit hatte ich mich immer begeistert, wie man Plexiglas eben von unten von der Seite beleuchten kann und habe das mal mit dem Handy ausprobiert. Und sah eigentlich ganz hübsch aus, aber ich wollte jetzt nicht 3 Handys mit verschenken für die 3 Organisatoren und Ober-Contact-Menschen. Und dann ist gekommen, ich habe das ja schon mal mit diesen LED-Pixelzeilen gesehen. Da kann man sich so diese LED-Streifen in verschiedenen Abständen kaufen, die eigentlich nur 3 Pins brauchen. Also das Laserschnibbeln ist dann relativ einfach. Das ist so ähnlich, wie man so T-Shirts mit Schneideblätter macht. Man muss darauf achten, kann man mal kurz reinzoomen, wenn man dann so, also da kann man dann einfach das PDF-Zeug reinmachen und im Prinzip schnibbeln lassen. Gefährlich wird es, also man muss dann immer mit Outline, hier fährt aber der Laser rum und schnibbelt das so rüber und andersrum, wenn man dann die entsprechenden Linien macht. Welcher Knopf ist das? Ich glaube der hier. Nein, oder der hier. Irgendeiner von denen macht das Output-File, weiß ich gerade nicht. F6. Ich sehe es nicht, warum nichts macht, aber egal. Das Dumme ist, wenn jetzt einmal der Laser hier an der Kante rumläuft und an der anderen Kante rumläuft, also wenn das normale Buchstaben sind, dann schnibbelt er das mittlere Ding aus und es fällt alles auseinander. Dann muss man mit Inkscape so diese Pfade einmal zusammen machen. Mach wirklich den Outline-Pfad um alles und nicht um jeden Buchstaben einzeln. Aber das ist bei so Schneideplotter-Sachen für so T-Shirts, Bügeln genau das Gleiche. Ist Inkscape ein tolles Tool für, da gibt es auch eine Mini-Anleitung, wie das geht. Und wenn man das dann hat, dann kann man sich eben diese Tech-Logos da rausschnibbeln lassen aus dem Rest. War das Logo und die untere kleine Platte zum das dann drunter machen. Und eigentlich war erst der Plan, weil die Laserfräts machen immer ganz viel so Holzschneidesachen, das geht auch noch, oder MDF, so Hartpappe, irgendwas. Weil erst die Idee war, dann macht man da das Logo drauf, dass das nicht so blendet. Da passt jetzt nicht richtig rein, weil das ein dickeres Plexiglas war. Aber hat sich dann ganz schnell herausgestellt, das nimmt so viel Licht weg und sieht gar nicht so schön aus, dann nimmt man doch lieber das Original Plexiglas und tut es einfach, hat man auch viel mehr Lichtspektakel. Jetzt muss man diese LED-Dinger noch irgendwie ein bisschen in Betrieb nehmen. Also kann man auch nochmal durchgeben. Also die gibt es in verschiedenen Abständen. Bei dem hier waren auf 1 Meter 150 Leuchtdioden. Die 150 Leuchtdioden, wenn man sie alle, das sind für RGB, Rot, Grün, Blau und Weiß. Also die gibt es mal nur RGB oder RGBW. Kann man dann auch über Amazon und sowas bestellen. Der Meter, also was sind 35 Euro oder sowas. Wenn die alle gleichzeitig anmacht, dann fließen da 9 Ampere bei 5 Volt, 45 Watt, das ist also schon eine relativ helle Lampe. Und das hat auch ganz schön viel Strom. Ne? Das, aber für so ein paar LEDs, wie ich das brauche, da kommt es aus dem USB-Dingens raus. Und ich habe die ganz enge Variante gewählt, weil die kann man immer zwischendrin schneiden. Die haben 3 Kontakte, wenn ihr euch das dann genau anguckt. Und das ist immer 0 Masse und 5 Volt und ein Datenpin, wo die Daten durchgehen. Und wenn man die dann so klein und kurz hat, weil sonst ist da zu viel Plastik zwischen den Dingern, man kann immer nur genau in der Mitte schneiden, wo es dann so die Bubbles hat zum Löten, dann kann man sich Drähtchen dazwischen machen, genau in den Abständen, wie mein Plexiglas ist. Weil das, das ist ja jetzt in diesem Cut-Zeug schon in der richtigen Auflösung drin, ja, das ist das LaTeX-Logo, das ist einfach die Grundplatte. Und das da oben war eigentlich nur gedacht, um einmal die Löcher, genau die Löcher für die Leuchtdioden zu machen, um die reinzumachen als Lötschablone. Ja. Und da kommt da so eine Lötschablone raus, dann tut man die rein, macht die abgeschnippelten Leuchtdioden, macht die Drähtchen dazwischen und alles ist gut. Und dann hat sich halt herausgestellt, das tut so eigentlich viel schöner, weil man viel mehr Licht kriegt. Das heißt, auch da, wenn man so Tech Logo, Schriften, Sachen machen will, ein bisschen Inkscape, um die Schriften konsolidieren. Auf dem Lasercutter, das ist echt beeindruckend, das geht eine Minute und ratzfatz ist das Zeugs fertig. Und wenn man das alles hat, dann kauft man sich diese LED-Teile. In jedem so Embedded Mikrocontroller, ob ihr Arduino habt oder sowas, gibt es in den Treibersachen für entweder NeoPixel oder WS28 irgendwas. Einer von den beiden findet man eigentlich immer. Es gibt da subtile Hardware, also wenn man nur LED-Streifen hat, Gibt es auch anderes? Also es gibt die einmal mit eben drei oder vier Leuchtdioden, RGB oder RGBW. Vor Jahren habe ich so einen Mikrocontroller-Workshop mal gemacht an der Uni Furtwangen. Da, auch mit zwei so Dioden auf einem Evalboard. Und die haben ganz toll geblinkt. Und dann kam dann ein Student an, ich habe so einen großen Klotz mit 16x16 Leuchtdioden, kann man die auch anschließen? How hard can it be? Ja, das hat ja da geklappt und da schieben wir die Daten so durch. Hat sich dann die allererste von seinen, von seinen 256 Leuchtdioden ist eingegangen, der Rest ist schwarz geblieben. Wo wir dann alle Datenblätter angeguckt und verglichen haben, hat sich herausgestellt, man schiebt da immer in einem seriellen Datenstrom, der ein fixes Timing hat, muss man eben eine Pulsform machen. Wenn es 50% 1, 50% 0 sind, dann ist es, glaube ich, eine 0. Und wenn es dann 2 Drittel, 1 Drittel ist, irgendwas, dann ist es eine 1. Und so muss man das jedes Bit rausschieben. Die erste Leuchtdiode nimmt sich die ersten 32 Bit, sagt meins und macht das Licht an. Und das 33. und alle weiteren Bit gibt es einfach wieder an dem Pin hinten raus, außer die nächste. Und dann kommt dann also das Bit 33 oder der Puls 33, der kommt an die zweite Leuchtdiode. Und die zweite Leuchtdiode sagt bei den nächsten 32 Bits, meins, macht das Licht an und schiebt den Rest weiter. Das heißt, das ist total trivial, man muss nur die Zeit einhalten. Und hat sich halt herausgestellt, bei den Dingern, die wir jetzt, die er hatte und was auf dem anderen drauf war, was auch so ein WS 28 irgendwas war, da ist so subtil ein paar Mikrosekunden unterschiedlich gewesen. Und das hat sich dann seine Variante zu Herzen genommen und gesagt, nee, so mag ich nicht. Und dann hat nur die erste irgendwie ein bisschen reagiert und ist nicht weitergegangen. Blöderweise für den Mikrocontroller konnten wir damals das MicroPython nicht neu übersetzen, weil es keinen Compiler mehr gab für die alten Dinger, um das zu machen. Aber eigentlich wirklich einfach. Ein normaler Raspberry Pi, mit dem ich das erst ausprobiert habe. Und das Schöne ist, das Zeug gibt es für Python auch schon fertig. In Python kann man dann irgendwie sagen, Python-Library für WS 28 oder NeoPixel, das included man und da ist ganz viel zu Farbspielerei. Das ist eins von den Demos von Python. Normales Python mit Raspberry Pi muss man den richtigen Pin finden, aber gibt es überall Anleitungen im Netz oder Arduino, muss man das in C programmieren und sowas. Und am Schluss habe ich dann so einen Raspberry Pi Pico, den man gerade damals, der ist neu rausgekommen und fragte, oh, gibt es für 5 Euro? Ich habe ihn dann für 4 gekriegt, weil gerade Nikolaustag war, haben sie für Nikolaustag, für Leute mit Bart, haben sie um 4 Euro verkauft. Inzwischen habe ich mir, gestern habe ich mir sagen lassen, die Dinger kosten jetzt 7 Euro, 8 Euro. Auch immer noch diese Chip-Inflation, aber es gibt sie. Und haben keine so Fantasiepreise wie ein großer Raspberry Pi. Aber es war ziemlich nett für mich, wenn ich wenig Python und sowas mache, aber ich finde es ganz schön, mit so Hardware-Spielen geht es in Python total einfach. Man gibt immer so Kommandos, man kann sagen, mach mal die LED an, mach das mal aus, spiel mal mit einem Sensor, lese Daten und all so ein Kram. Und das Gleiche kriege ich halt mit MicroPython, tatsächlich für diese Billig-Controller für ein paar Euro, da brauche ich dann nicht mehr mein Full-Fledged Linux-Kitting und so irgendwas. Und da kann ich dann genauso auf der Kommandozeile mit dem MicroPython rumspielen und machen und sagen, probier mal aus, mach mal, wenn mir das gefällt. Dann tue ich das einfach in das main.py reinflashen und wenn ich dann tatsächlich hier einfach Strom aus, Strom anmache, das Zeug ist jetzt alles auf dem, wo ist er? Da, der kleine Pico-Pi. Dann steckt man das Ding ins ein und er macht das gleiche wieder oder macht irgendwas anderes. So, ich glaube, ich bin durch. Ich habe einen Wafer, ich habe einen ganz tollen Rahmen und irgendwann hänge ich die auch wirklich mal noch an die Wand im Büro. Jetzt, wo der neue da ist, ich habe dann war immer die Aussage, ja, ich warte noch, bis der auch da ist, dann weiß ich, wie ich die drei aufhänge. Und jetzt muss ich für den mal noch neues Plexiglas kaufen, damit die auch wieder alle schön glänzen, die andere Kratzer wegkriegen. Und es blinkt und leuchtet, da muss ich auch mal wieder mit Plexiglas nochmal schnippeln gehen, damit das eine X wieder sein einen Dingens kriegt. Ihr dürft jetzt hier gerne auch noch, da gibt es so Chips und Beinchen angucken oder wer noch Maikäfer hat, darf auch den drunter legen. Also das ist jetzt so ein USB-Mikroskop für 150 Euro, das wird bei uns in der Elektronikwerkstatt inzwischen viel verwendet, zum so Mikrogramm löten. Also wenn da jetzt die Leute dafür genau in dieser Ding sind, gab es früher immer so Stereomikroskope, aber das tut sich viel leichter machen, weil man nicht so durch Stereomikroskope und hat eine größere Schärfentiefe. Die Leute sind ziemlich happy und für 150 Euro so Amazon. Alibaba, irgendwas. Fragen. Also mit dem Zeug dürft ihr Stand auf dem Dante-Stand rum, wird es morgen auch tun. Ich habe morgen Nachmittag noch einen Workshop für Kommandozeilen, Shell, irgendwas. Da können wir auch gerne ins Detail gehen, wie man so PNG-Files zerflattert oder was immer euch interessiert. Und da dürft ihr auch einfach das Zeug hier nochmal angucken und mit rumspielen. Und da gibt es sicher einen Tisch irgendwo hin, wo man das einfach gucken und machen kann. Weil jetzt ist ja nachher dann, wir haben noch 9 Minuten, bevor dann das große Buffet eröffnet. Da hinten stehen einzelne Leute draußen. Irgendwann habe ich hier mal so einen Vortrag als letzter gehalten und dann haben wir ein bisschen arg lange überzogen und wo wir dann fertig waren, waren also die Grillsteaks alle weg. Sollte uns heute nicht nochmal passieren. So.
Kurze Anmerkung zu dem Pi Pico und dem RP2040. Ja. Aus irgendwelchen Gründen scheinen die überhaupt nicht von der Chip-Shortage betroffen zu sein. Weswegen auch viele Leute jetzt ihre Designs von irgendwelchen Atmels auf das Ding umstellen, weil das halt konstant für den Preis, der im Datenblatt steht, auch verfügbar ist.
Was wäre dieser? Also ich habe mir sagen lassen, die gibt es jetzt 7 bis 8 €. Ich hab für 4 € gekriegt vor 2,5 Jahren. Das also ist auch ein Faktor 2 hoch, aber nur ein Faktor 2 hoch.
Die Pi Pico Boards gibt es selbst bei Reichelt für 5 €.
Okay, wobei es inzwischen auch mehr gibt. Vielleicht sagen die Leute, der kostet 8 €, weil den gibt es jetzt mit Bluetooth und WLAN und alle möglichen Zeug. Das kostet natürlich auch. WLAN kostet sicher wieder 1 € extra. Ich habe die einmal gekauft, ich habe noch 2 übrig. Aber das Gleiche gilt auch für diese ganzen ESP32 Sachen, die haben ja mehr Speicher und Zeugs, aber auch da tut das Python-Gedöns ganz hervorragend.
Wenn man sich halt eigene Designs damit macht, zum Beispiel bei PCBWay, ist der RP2040 wohl mittlerweile unter den Standardteilen und kostet unter einem Dollar.
Also einzelne Designs heißt dann, du baust dir dein eigenes Board und lötest, lässt den da auflöten von dem Fertigungs-.
Ja, wenn du mit Keycard dein eigenes gedesignt hast und die China Platinenfertiger machen ja mittlerweile auch Bestückung und die haben halt den RP2040 auch im Programm und wenn man da so ein ATmega draufsetzt, die kosten meistens über $5 und der RP2040 kostet halt unter einen Dollar.
Also da gibt es unendlich viel Zeug. Mit dem Raspberry Pi habe ich jetzt, meiner hat noch kein WLAN, die neueren haben WLAN. Also ich habe so MicroPython zum Teil früher ein bisschen gemacht, so ESP32, das ist jetzt so ein ganz modernes Teil, schon RISC-V, aber das ist das eigentliche Dingens, was das ESP32-Modul ist. Der Rest ist auch wieder nur Platinchen, damit man genug Beine hat und Zeug reinstecken kann und für so ein Eval-Board. Und die kann man auch fertigen löten lassen. Was ich zumindest bei dem hier weiß und cool finde, der hat genug Speicher, dass man in Python sowohl einen WLAN-Access-Point und Webserver machen kann oder auch das ein WLAN-Client und dass man jetzt irgendwie so einen Sensor hinhängen kann und den dann in seine Home-Cloud schicken oder alles da drauf machen. Wie viel auf dem Raspberry Pi geht, weiß ich nicht genau. Also dieses ganze Embedded-Zeug, speziell auch mit MicroPython, finde ich
extrem beeindruckend. Der RP2040 hat keinen Speicher. Der hat aber einen eingebauten Controller für einen externen Speicher.
Ja, und weil wo der herkommt, ist mir ja als Platinchen-Anwender dann wieder
genau, egal. Genau, da sind 8 MB, glaube ich.
Da bin drauf. Ich nur Anwender. Auf der Platine oder ist es irgendwie drauf, wie viel RAM war. Also dafür hat es gereicht. Viel mehr geht meistens nicht so richtig. Da ist ein Beinchen rausgegangen. Aber das ist, ja.
Also ich glaube, bei dem Pi Pico Board sind 2 MB drauf, aber nagel mich dann jetzt nicht drauf fest.
Aber also für Hardware-Spielen und vielen anderen Philippans ist das einfach beeindruckend. Weitere Fragen, Wünsche, Kommentare? Das dunkler machen, oder? Oder wie meinst du Strom?
Ja, oder effizienter.
Na, was heißt, jede von den Leuchtdioden, rot, grün, blau und weiß, hat Helligkeitsstufen. Ich kann es von dir aus leider nicht lesen. Die Frage war, ob ich die Stromaufnahme von den Leuchtdioden effizienter gestalten kann. Was ist effizient? Wenn ich es mit voll rot, grün, blau, weiß mache, dann braucht es halt so und so viel Milliampere. Habe ich nicht gemessen. Eben dann, wie gesagt, 9 Ampere durch 150 Stück. Oder ich mache nur halbe Helligkeit. Das ist jetzt hier volle Helligkeit, damit ihr auch ganz toll geblendet seid von meinem ganzen Bastelkram. Du kannst es laufen lassen, statt mit, dass er immer 255 durchschiebt, jetzt mit nur 100 oder 50, das runterdimmen. Ja, man könnte, also was hier nicht einfach geht, ist jetzt, die machen PWM, Pulsweitenmodulation, um diese Helligkeit zu machen, aber das macht das Dingens intern. Ich kann jetzt von der Programmierung, außer dass ich eben die Helligkeit beliebig einstelle, nicht sagen, ich tue das jetzt nur mal kurz aufblitzen, sonst was lassen, weil ich immer die Daten durchschieben muss. Und je mehr das werden, das geht wirklich seriell durch. Da merkt man nicht so richtig viel, wenn man die ganze Kette hat mit 150 Stück, dann merkt man so ein bisschen, dass das, keine Ahnung, etliche Millisekunden, Zehntelsekunde braucht, bis das Bit beim letzten ankommt und erst dann kann ich wieder vorne was die neuen Farben machen. Ich muss immer alle Daten durchschieben. Also wenn ich weniger Strom ausgeben möchte, muss ich halt weniger Licht rauslassen. Aber ja, geht. Und hier ist es alle, also das ist deutlich weniger wie 500 mA, das kann man in jeden normalen USB-Port vom Rechner reinstecken, das tut noch nicht weh. Sollte man halt nicht mit der großen Kette mit 9 Ampere machen. Dann sagt der USB-Port, ups, ist ein bisschen viel Strom. Für ein gutes Notebook gehört sich das nach USB-Standard, dass der dann den Port abschaltet. Wenn es ein bisschen billiges China-Notebook ist, dann kann es halt mal sein, dann sagt der Chip, ups, das war jetzt ein bisschen viel Strom, ich werde mal schwarz. Also USB-Ports kurzschließen kann in Einzelfällen mal eine schlechte Idee sein. Die Spezifikation sagt, das darf nichts ausmachen. Aber oder ein externes Netzteil dranhängen. Und wenn es dunkler werden soll, weil es blendet dann im dunklen Wohnzimmer schon ganz schön, wenn man das Firlefanz immer laufen lässt, dann kann man einfach die Helligkeit runterdrehen oder Stecker ziehen. Wer hat schon mal Plexiglas oder andere Kunststoffgläser, Laser geschnitten? Ich suche, ja. Auch schlechte Erfahrungen mit anderen Kunststoffen gemacht? Also was ich gerne mal noch machen würde, ist, ich habe noch ein paar von den alten Platten übrig, die ich dann behalten durfte, weil die meisten sagen, auch behalten Sie es, 30 Euro zurückschicken, mal eine CNC-Maschine finden, die das dann auch fräsen machen kann für Grabber. Ich habe mal einen CNC-Menschen gefunden, der aber nicht wusste, wie er es ansteuern soll. Und das mit dem Lasercutter macht auch schöne glatte Kanten und so, könnt ihr da betatschen und gucken. Hat schon Charme, aber lasst die Schutzfolie drauf. Das ist das Einzige, was man beachten muss. Und erst danach abhobeln und dann ist das eine richtig schöne Sache eigentlich. Wer spielt gerne mit Blinkenlights und macht das nächste Woche auf dem Camp? Nein, keine Blinkenlights, kein. Nicht auf dem Camp, ja, das ist. Ja, also wie gesagt, ihr dürft hier noch ein bisschen gucken, ihr dürft auch morgen wieder kommen zum Gucken und da noch ein bisschen schauen. Also hier gibt es noch so drei normale irgendwelche Sensoren, die wir gemacht haben. Da, bei dem einen kann man halt irgendwie Sensor von unten gucken und sehen, da ist der zweite Chip, was Spaß macht und sonst auch heute Abend und morgen noch Fragen stellen. Und
Zu den Blinkenlights, also ich finde das relativ interessant, also dieses Protokoll ist ja sehr timing-sensitiv.
Ja.
Das macht echt Spaß, das zu implementieren, weil mit dem Timer bekommt man es nicht hin. Und das ist eine lustige kleine Bastelarbeit, also es ist sehr angenehm.
Wobei, also es sind glaube ich immer 80 Mikrosekunden, die man einhalten muss pro Puls. Und das ist schon mühsam. Also, wenn man auf einem Embedded-Controller, also ein C-Programm, das ist ziemlich trivial, die Arduino-Dinger machen das auch. In einem besseren Controller einfach nimmt man ein bisschen Hardware und tut es entweder über SPI oder PWM Hardware rausschieben. Dann muss man dem nur noch sagen, mach mal so und so viele Bytes und die Hardware macht das per DMA und ohne Schluck auf. Ich habe auf der GPN jetzt gelernt, es gibt eine neue Generation von diesen LED-Schiebespielchen, irgendwie die mit einer sehr viel höheren Taktrate arbeiten. Weil die machen inzwischen so Schwenkespielchen mit ganz vielen Leuchtdioden und da ist einfach die Update-Rate nicht groß und gut genug. Und da gibt es jetzt irgendwas mit so einem Art SPI-Interface mit einer Clock und Datenleitung, die viel schneller und höher sind. Aber habe ich noch keine Zeit gehabt, mich nochmal direkt nach der Hardware umzukümmern. Aber das
sind, glaube ich, diese APA 102 oder sowas.
Also ich habe es schwenken sehen, ich war total beeindruckt, weil die dann so richtig schön Grafik machen können auf so einem normalen, ja, jongliert Zeugs und dachte ich, will ich auch haben, aber war noch keine Zeit. Aber da tut sich natürlich auch viel, weil diese ganzen Lichtchen-Spielorgel sonst irgendwas hat, das ist hip und innen und wenn er die Leuchtdioden genau anguckt, da sieht man so einen ganz kleinen Chip, da ist jedes Mal ein kleiner Mikroprozessor drin, ja? So ähnlich wie das, was hier ist, nur noch viel, viel, viel kleiner, weil er muss nicht viel machen, aber 32 Bit reinschieben, 32 Bit rausschieben, für jede Leuchtdiode PWM machen mit hell und dunkel und sonst noch irgendwas. Alles da mit drin, das ist beeindruckend, die Halbleitertechnik.
Vielen Dank.
Dankeschön.